Für Miriam, ein Film von Lars Gunnar Lotz. Es ist ein kurzer Moment, der das Leben der Mathematiklehrerin Karen verändert. Bei einem Verkehrsunfall, in den sie verwickelt ist, stirbt eine junge Rollerfahrerin. Karen trifft keine Schuld, doch die junge Frau ist verstört. Umso mehr, als sie erfährt, dass es sich bei dem toten Unfallopfer Miriam um die Schwester ihres Schülers Lukas handelt. Je beharrlicher ihre gesamte Umgebung sie entlastet, das Leben geht weiter, Parolen ausgibt, ihr Lebensgefährte den Kauf eines gemeinsamen Hauses plant und sie die Eltern der Toten zum Kaffeetrinken einladen, desto mehr Schuld empfindet Karen selbst. Der Unfall bedeutet für sie eine Gleichung, die nicht aufgeht. Um etwas wiedergutzumachen, erteilt sie Lukas Nachhilfeunterricht in Mathematik. Doch der Junge fordert in seinem Schmerz wesentlich mehr. Karen lässt sich, getrieben von dem Wunsch nach Abbitte, auf eine selbstzerstörerische Beziehung ein. Selbst als Lukas sich ihr handgreiflich nähert, wehrt sie sich nicht. So rigide sie sich in die Intensität der physischen Begegnung mit Lukas stürzt, so stark entfremdet sie sich von ihrem Freund Christian. Der möchte nach vorne schauen und bringt seiner Lebensgefährtin immer weniger Verständnis entgegen. Die brodelnden Beziehungsprobleme eskalieren. In ihrer Einsamkeit und Trauer wehrt Karin sich einzig von Lukas verstanden, dem einzigen, der sie für schuldig hält. Und so macht die schmerzhafte Verbundenheit dieser beiden bald etwas ganz anderes möglich. Sie lassen sich auf eine Beziehung ein, die zwischen Nähe und Distanz, Zärtlichkeit und Gewalt changiert. Anfang März 2009 habe ich ein Telefoninterview mit Lars Gunnar Lotz geführt, um über seinen neuen Film Für Miriam zu sprechen, der im Februar auf der Berlinale seine Premiere feierte. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch für den sehr gelungenen Film. Ich habe ihn mir in Berlin angeschaut bei der letzten Vorführung und natürlich auch für die Vertretung auf der Berlinale überhaupt in der Sektion Perspektive Deutsches Kino. In deinem Film Für Miriam geht es ja eigentlich um menschliche Beziehungen, die sich nach einem Unfall, sage ich mal, entwickeln. Und der Filmtitel zunächst legt nahe, dass es ja um eine Widmung geht, also Für Miriam heißt der Film, und man könnte eigentlich denken, dass es um Geschenke oder so etwas geht. Und der eigentliche Grund oder, sagen wir mal, der Anstoßpunkt für die Entwicklung der Handlung liegt ja eigentlich in dem Unfalltod einer Schülerin. Und diese Schülerin fährt auf einem Roller in das Auto einer Mathelehrerin, und das Problem besteht darin, dass also diese Mathelehrerin dabei Schuldgefühle entwickelt, die sie eigentlich gar nicht hat, weil sie nur, wie überall zu lesen ist, der Unfallgegner ist, aber gar nicht der Verursacher. Und der Bruder dieser Schülerin ist also in der Klasse dieser Mathelehrerin. Genau. Und interessant finde ich beim Film, dass es eben, wenn man davon ausgeht, dass die Schwester stirbt, dass man sich eigentlich darauf konzentrieren würde, dass man die Trauer des Bruders ganz besonders zeigt. Aber hier ist ja der Fokus eigentlich gelegt auf die Lehrerin, die eigentlich diese Wut des Schülers auf sich projiziert, sozusagen als Kontrastfolie. Und sich eben, dass diese Täter-Opfer-Rolle ständig zwischen den beiden hin und her changiert. Und am Ende ist es ja so, dass beide also vor einer völlig unbekannten, neuartigen Situation stehen. Und interessant wäre für mich, also das Drehbuch hat ja Anna Prassler geschrieben und dafür auch sehr viel Lob bekommen. Oder ist ja eine Kommilitonin von dir, nehme ich an. Ihr seid ja alle auf der Filmakademie in Baden-Württemberg. War das ihre Initiative-Idee gleich, dass sie sich auf die Lehrerin konzentriert und eben nicht die Trauer des Schülers aufnimmt und daraus einen Film machen möchte?
Die Geschichte oder die Idee ist auch daraus geboren, aus der Perspektive quasi einer Täterin, sozusagen, ich mal in Anführungszeichen, sie hat diese Geschichte damals bei uns an der Filmakademie so ganz, ganz kurz und grob gepitcht und hat eigentlich, da stand auch schon die Lehrerin fest, die in einen Unfall verwickelt wird, an dem sie quasi offiziell nicht schuldig ist, aber für den sie sich schuldig fühlt. Und das hat sie eigentlich aus einer persönlichen Erfahrung, weil ihrer Mutter ist mal ein ähnlicher Vorfall passiert, die auch in einen Unfall verwickelt wurde, wo sie nicht schuld war und wo ein junges Mädchen nicht gestorben ist, aber im Koma lag. Und die Mutter ist halt jeden Tag immer hingegangen und hat sich dafür verantwortlich gefühlt, obwohl sie so rein richterlich nicht dafür verantwortlich zu machen war. Und das war so der Ausgangspunkt eigentlich, von dem wir gestartet sind. Und dann haben wir eigentlich auch erst angefangen, sag ich mal, den Schüler aufzubauen. Sag ich mal, also zuerst stand diese Figur oder dieser Charakter einer Frau, die sich für etwas schuldig fühlt, für das sie eigentlich gar nicht verantwortlich ist.
Ja. Mhm, Und diese Schuld, die wird ja immer größer, je stärker eigentlich diese Beziehung zwischen Schüler und Lehrerin dann vonstatten geht. Also sie fühlt sich an, es wurde geschrieben im Pressetext, dass sich also Karin, so heißt die Lehrerin, ja, dass sie mit einer Gleichung konfrontiert wird, die eigentlich nicht aufgehen kann. Also es ist ein Unfall passiert und jetzt versucht sie da einen Ausgleich zu finden, indem sie dem Schüler, der ja sehr gute Leistungen hatte und durch den Unfall seiner Schwester, also durch den Tod, den Verlust, ja auch sehr schlecht in der Schule wird und nicht mehr interessiert ist, dass sie versucht, ihnen durch Nachhilfe zu helfen.
Genau. Also es geht da auf der einen Seite natürlich um auch so eine gewisse Irrationalität, also dass es sie jetzt einfach getroffen hat, dass dieses Mädchen in sie reingefallen ist. Also das ist, glaube ich, für sie sehr schwer fassbar, weil sie eine Frau ist, die eigentlich immer versucht, alles im Leben zu berechnen und auch klar strukturell zu denken und alles irgendwie zu planen. Also das ist, glaube ich, etwas, was sie vor eine ganz neue Situation stellt. Und dann natürlich, dass ihr Umfeld ja dieses, sie ja von jedweder Schuld eigentlich freispricht, also sowohl ihr Freund als auch die Eltern des Mädchens. Und eigentlich dieser Junge der Einzige ist, der dieses Schuldgefühl, was sie hat, erwidert. Also er sucht ja quasi einen Schuldigen oder er sieht sie als Schuldige. Und das führt die beiden ja quasi in so eine eigene Welt. Also die bedingen sich gegenseitig und kein anderer kommt da eigentlich rein in dieses Verhältnis. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die sich dann auch irgendwo anziehen und begegnen müssen, weil sie sich quasi gegenseitig bedingen.
Genau, weil sie scheinen ja beide sehr isoliert zu sein. Also zum einen der Sohn, der in einer sehr katholischen Familie aufwächst und die Eltern verkraften dadurch, hat man den Eindruck, den Tod der Tochter eher als der Bruder. Und auch Karin wird ja von ihrem Umfeld nicht so sehr verstanden. Du sagst, die sagen, ja, das Leben geht weiter, genau, also ihr Umfeld, die Freundin und der Mann. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass die Beziehung von Karin zu ihrem Kind nicht sehr thematisiert wird. Also sie entfernt sich ja von Mann und Kind.
Ja, okay, dann ist das nicht ganz deutlich. Also das ist sein Kind. Also am Ende kommt dieser Satz, ich hätte Anne nicht verlassen sollen. Also das ist quasi sie, das ist sein Kind, das er mit einer anderen Frau aus einer vorigen Beziehung hat. Deswegen ist das auch nur getauchtes Mantel auf, weil er halt mal zu Besuch ist oder sie mal Eis essen gehen, aber die wohnen nicht mit dem Kind. Das Kind ist eigentlich bei seiner Mutter. Mhm. Und ist nicht, und das ist quasi, also das ist aber auch von ihrer Figur her, sie möchte halt, sie hat eigentlich gar keine Kontrolle über dieses Kind, weil es ist nicht ihrs, es ist das von ihrem Freund. Und von daher ist es auch für sie, das wird zwar nur angedeutet, weil das auch nicht das Zentrum des Films ist, aber das ist auch für sie so ein Feld, das sie quasi gar nicht kontrollieren oder beherrschen kann. Deswegen ist ja dieses Kind eigentlich nicht an sich, aber in der Beziehung, dass sie halt, dass sie da nicht wirklich rankommt, eigentlich eher im Wege. Deswegen reagiert sie auch häufig nicht sehr, sag ich mal, sehr freundlich. Und jetzt nach diesem Unfall erst recht nicht, weil sie ja überhaupt nicht weiß, wie sie selber mit sich weiterkommen soll, wie soll sie da diesem anderen Kind noch begegnen, das dann auch immer noch mal wieder auftaucht. So.
Ja. Okay, ja, jetzt wird's klar. Gut, bei den vielen Filmen, die man anschaut, da vergisst man dann die kleinen Details. Ja, aber wichtig, ja, genau. Ja, okay, genau. Dann macht das gleich viel mehr Sinn alles. Hat ja nicht umsonst viel Lob bekommen, der Film. Also es entwickelt sich dann eine Art Katz-und-Maus-Spiel, kann man ja sagen. Und Lukas versucht also eigentlich Gewalt oder seine Machtposition, die er hat, weil sich Karin einfach unterwirft, zu nutzen. Zum Beispiel gibt es da diese sehr schöne Szene, wo sie Nachhilfe haben und es geht gerade um Wahrscheinlichkeitsrechnung und es ist sehr heiß und Karin bittet um ein Glas Wasser, das er dann holt, aber selbst trinkt oder schmeißt das auf den Boden, ich weiß es nicht mehr genau.
Beides.
Genau, okay.
Ja. Ja, das im Prinzip, also was uns halt ganz wichtig war bei dem Film und auch bei den Figuren, ist, dass die beide auf eine gewisse Art und Weise ja auch Suchende sind, ne? Die suchen natürlich auch, sie haben das ja eben selber gesagt, sie haben in ihrem Umfeld eigentlich nicht mehr diesen Halt, also sie sind haltlos und suchen irgendwo nach einem Ansatzpunkt. Und das quasi unter dem Hass, den er auch hat und der Wut, ist natürlich auch so ein Schrei oder eine Sehnsucht nach jemanden, der der einen irgendwo halten kann oder wo man irgendwas finden kann. Und es ist natürlich auch immer die, da haben wir so ein bisschen recherchiert, natürlich, also vom Bruder aus, dass er so auf diese Frau zugeht auch, also erst in Gewalt und am Ende aber auch so eine Zärtlichkeit entsteht, ist natürlich auch, dass man das einfach diejenigen, die als letztes Kontakt quasi mit dem lieben Menschen gehabt haben, der dann gestorben ist, zu denen sucht man auch oftmals den Kontakt selber. Und das war auch, also es ist quasi psychologisch, also es wird nicht ausgesprochen, aber ist ja auch darunter. Man sucht quasi den Schuldigen, aber auch nicht nur, weil er schuldig ist, ja, sondern auch, weil er ja der Letzte, der dieses Mädchen noch im Lebenszustand quasi, auch wenn nur ganz kurz bei uns in dem Fall, aber noch den Kontakt hatte. Und deswegen sucht man da einfach irgendwie, das ist auch nicht rational, glaube ich, zu erklären. Da passieren ja ganz viele irrationale Dinge. Man kann das nicht begreifen, warum es passiert ist, und sucht halt. Man sucht. Und sie sucht natürlich auch auf ihre Art und Weise nach einem, dass ihr diese Last genommen wird, dass ihr irgendwie, sie sucht natürlich oder möchte das sühnen in irgendeiner Art und Weise und hofft, das zu tun, indem sie etwas Gutes für diesen Schüler tut, beziehungsweise indem sie einfach gewähren lässt, was er will, was er möchte, was er tut.
So, ja. Genau, es mutet ja auch ein bisschen masochistisch an. Also die Szene im Bad, wo es zum ersten Geschlechtsverkehr kommt, könnte man ja auch genauso gut als Vergewaltigung eigentlich.
Genau, das war das ist auch, also wir haben das auch bewusst so offen geschrieben und inszeniert und auf der Kippe gelassen. Das ist sicherlich, also das ist, liegt im Auge des Betrachters, und das ist sicherlich als Vergewaltigungsszene zu nehmen. Ich habe mir auch immer gesagt, also wenn sie jetzt da sich ganz stark wehren würde, dann würde er nichts tun, aber das ist halt so, die ziehen sich so an in so einer ganz eigenen Art und Weise, und was für sie, glaube ich, auch entscheidend ist, ist, dass sie natürlich jetzt das erste Mal eine Situation erlebt, wo sie quasi diejenige ist, über die Macht ausgespielt wird, was sie eigentlich gar nicht gewohnt ist, weil sie ist eigentlich die Chefin in der Beziehung, sie ist im Unterricht die Chefin, sie ist überall, hat sie immer die Kontrolle. Und jetzt erfährt sie das erste Mal, wie das umgekehrt ist, und ich glaube auch, dass das für sie was ist, was einen Reiz hat. Also was ein neues Erleben ist, auch wenn es am Anfang natürlich in einer Art und Weise ist, was masochistisch anmutet. Das ist definitiv so. Ja. Mhm.
Ich stelle es mir schwierig vor, und das war es vielleicht auch wirklich für diese unartikulierten Gefühle, die ja die ganze Zeit im Film vorherrschen, dass man dafür die geeigneten Bilder findet. Und ihr habt ja eigentlich in Leverkusen komplett gedreht, glaube ich, weil die Stadt euch sehr unterstützt hat. Dein
Heimatort?
Genau,
ja, vor allem, weil ich auch daher komme. Das war,
genau.
Und ja, genau. Ja.
Und war es schwierig dann vor Ort wirklich, also die Atmosphäre zu finden, die man sich vorstellt beim Drehbuchlesen?
Das war sicherlich nicht einfach. Also was ich mir schon vorgestellt habe, aber es kommt jetzt eigentlich im Film gar nicht so viel rüber, ist, dass so eine Industriestadt so vom Gesamteindruck schon ganz gut so eine schwerere Stimmung, sag ich mal, transportieren kann, ja, also weil da nicht alles so schick ist und alles so neu und so weiter, aber ich finde, also die eigentlichen, also das ist vom Drehbuch her ganz gut, das haben wir eigentlich durch Szenenbild, so zum Großteil, zum Beispiel dieser Wintergarten, der so grün, diese grüne Hölle sozusagen, wo so geschwitzt wird, das sind eigentlich Dinge, die wir dann doch selber auch gebaut haben, sozusagen, also in diesem Wintergarten zum Beispiel, oder auch dieses sehr alte Schwimmbad, was wir gefunden haben, mit diesen, auch das hat so schwarze Wände und teilweise haben wir das vor Ort gefunden, teilweise mussten wir das wie in diesem Wintergarten aber auch noch so herstellen.
Als ich den Film gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, dass ich Beobachter bin und dass ich also nicht wirklich mich mit irgendjemandem identifizieren muss, denn als ich die Ankündigung gelesen habe, dachte ich zuerst, oh, Lehrer-Schüler-Geschichte, okay, weil es kommt nicht so ganz raus, oder ich habe es halt zu allgemein überflogen und halt unter diesem Deckmäntelchen abgetan, aber es geht ja eigentlich gar nicht um Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern einfach um diese Geschichte einer Frau und eines jungen Mannes. Und man fühlt sich aber selbst irgendwie dadurch, dass man so lange Szenen hat, beispielsweise wenn sie jetzt sich im Bad betrachtet und nachdenkt, also die Figuren denken ja unglaublich viel nach und suchen eben, wie du gesagt hast, und selbst, es wird eben nicht artikuliert. Oder eben nur sehr selten an einigen Stellen. Und die Frage wäre jetzt, oder für mich auch, da gibt es noch die Szene, wo sie den Sonnenbrand hat und von Lukas massiert wird. Da ist ja die Kamera auch ganz explizit vor dieser weißen Treppe. Also dass man durchaus, ist es bewusst, dass man als Zuschauer eher die Beobachterposition einnimmt.
Ja, also wir haben ganz, ganz bewusst mit einer so sozusagen beobachtenden Kamera und auch, also beobachtenden Art und Weise. Wir wollten jetzt nicht zu sehr dieses Subjektivieren forcieren, sage ich mal, dass man ja auch machen kann, sondern wir wollten, dass das aus der Geschichte heraus alles passiert, also dass wir einfach dieser Geschichte als Beobachter, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch zum Großteil Handkamera eingesetzt, wir beobachten, wir gehen einfach mit quasi, wir beobachten dieser Frau, wir sind zwar schon sehr nah dran, aber wir subjektivieren jetzt nicht durch, es gibt ja klassische Methoden wie irgendwelche Rückblenden oder Stimmen im Kopf oder ganz starke Musik die ganze Zeit, die und sowas alles, das wollte ich eigentlich nicht, weil ich wollte, dass das sich alles relativ natürlich entfaltet und wir einfach mit der Kamera beobachten, wie diese beiden Menschen miteinander umgehen. Ja,
ja, da wären wir auch schon beim Stichwort Doku-Fiction, denn vielen Filmen wurde ja, ich weiß nicht, vorgeworfen oder eben gesagt, dass es so eine Art Doku-Fiction ist. Jetzt nicht nur bei der Perspektive, sondern auch im Panorama. Da hat man gesagt, entweder es ist ein Dokumentarfilm oder der fiktionale Film sieht wie ein Dokumentarfilm aus. Ist das der neue Trend auch international und für das junge deutsche Film?
Ich glaube, dass der auch gar nicht so neu ist. Das gibt schon ein bisschen länger. Also das ist durchaus eine Art, also ich weiß nicht, das hat man neulich auch, Mogadischu lief im Fernsehen, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass sie es über den Film gesagt haben. Also so nach dem Motto, man braucht ja kaum noch Dokumentarfilme, wenn man schon sowas im Spielfilm machen kann. Ich sag mal, das ist halt auch, im Endeffekt ist es aber ein Spielfilm, weil es so aussehen zu lassen, bedarf auch höchster, also das sind alles künstlerische Entscheidungen, ne, die das ja so werden lassen. Von daher, ist klar, ich habe ja auch Sturm auf der Berlinale gesehen, der auch einfach sehr nah dran ist an den Figuren und auch viel Handkamera hat, wobei ich würde jetzt nicht sagen, dass Handkamera automatisch immer Dokumentation ist. Das darf man nicht unbedingt so gleichsetzen. Aber ich glaube, das mag ich aber auch gerne, es ist insgesamt einfach so ein bisschen also man überlässt den Zuschauer mehr, sich zu entscheiden, wie ich das jetzt zu empfinden habe. Es wird nicht mehr so vorweggedrückt, pass auf, der ist das, der ist, also ich sag mal ganz platt, der ist gut, der ist böse und jetzt empfinde das und jetzt empfinde das. Es wird ein bisschen mehr in die Verantwortung des Zuschauers gelegt und das mag ich eigentlich sehr, weil das ist irgendwie, also das finde ich, hat auch einen gewissen Anspruch irgendwo. Und ich glaube, dass auch die Leute, die so eine Art von Kino machen, dass das auch so im Hinterkopf dabei ist, dass man einfach, ich sag mal, es ist insgesamt eine etwas offenere Form des Filmemachens. Man hat wesentlich mehr Interpretationsmöglichkeiten. Und das sehe ich mir aber auch gerne im Kino an. So. Und deswegen, glaube ich, haben wir das auch da. Und es ist natürlich auch geschichtsabhängig, würde ich auch sagen. Also bei der Geschichte wollte ich nicht groß urteilen oder ich wollte einfach diese beiden Figuren so echt und ehrlich wirklich zeigen. Also und nicht groß, um nicht zu forcierend sein, weil die Geschichte ja schon so stark ist und so emotional. Da wollte ich nicht noch was zusätzlich dazugeben. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt verständlich ausgedrückt habe, aber so kann man das vielleicht verstehen, weil natürlich wahrscheinlich auch so, was das klassische Hollywood-Kino angeht, das forciert ja oftmals sehr stark und ich glaube halt, dass da im europäischen Kino zumindest schon immer es eine große großes Gespür dafür gab, einfach Filme zu machen, die also schwieriger dann auch sind, aber halt offener sind. Ich glaube, das offen ist am besten zu erklären, weil es lässt Raum zur Eigeninterpretation. So.
Genau, und der Produzent Nico Hofmann, bei dem du ja auch studierst, der hat ja auch euch sehr gelobt. Es waren ja 4 Filme der Filmakademie Baden-Württemberg sogar vertreten bei der Perspektive, genau, bei der Berlinale, dass dieser Jahrgang also sich mit Schmerz und existenziellen Stoffen beschäftigt und also dass die Videoclip-Ästhetik verschwindet.
Ja, den Artikel habe ich auch gelesen. Echt, das finde ich, also ich finde das sehr gut, weil es wird alles so puristischer ein bisschen und naturalistischer und das finde ich gut, weil man sich da, glaube ich, Lebenswirklichkeiten oftmals mehr besser stellen kann damit. Also als ich auf die Filmschule gekommen ist, hing das zum Halse raus, also MTV, sag ich mal, oder dieses ganze schnelle, knallbunte, so, das ist mir, also das hat mit meinem persönlichen Erleben in der Welt nicht so viel zu tun und deswegen hat mich das schon immer ein bisschen, sag ich mal, so genervt, so. Also natürlich ist es legitim, das darf es auch geben, aber ich glaube schon, dass da ein großes Bedürfnis ist, auch bei meiner Generation, wenn ich das mal so sagen darf, so in die, ich sag mal, in die Abgründe auch zu schauen, ne, und in die Lebensrealitäten und Welten und wo halt nicht alles auch dann so schön ist oder so.
Und ihr habt ja auch also sehr etablierte Schauspieler für den Film gewinnen können, die ja auch ohne Honorar gespielt haben. Jetzt genau, Franziska Petri hat das gesagt in der Pressemeldung. Ihr habt Rolf Kannis und ganz viele andere noch. Und auch ganz viele Sponsoren, wenn man auf das Filmplakat schaut, also Bayerische Rundfunk, Südwestrundfunk, Leverkusen, dann Arte und so weiter und so fort. Und natürlich auch Filmakademie Baden-Württemberg. Habt ihr die alle so schnell auf einmal gewinnen können für das studentische Low-Budget-Projekt oder hat es etwas mehr Überzeugungsarbeit gebraucht?
Also die Sender sind natürlich so, die sind schon richtige Co-Produzenten, das heißt, die finanzieren den Film natürlich auf studentischer Basis, da kriegt man nicht sehr viel, aber es ist immerhin dann doch so viel, dass man zumindest diese Länge überhaupt machen kann von 60 Minuten, das wäre in dem Budget von der Filmakademie halt gar nicht möglich. Und diese kleinen Sponsoren, das sind halt vor allen Dingen das, wo sich die Produktionsstudenten drum kümmern und das dauert schon. Also man hat für so einen Film da schon ein halbes Jahr Vorlauf, damit man, oder eigentlich sagen wir mal ein ganzes Jahr, jetzt wenn man mit der Drehbuchentwicklung anfängt, um überhaupt diese, weil die Sender sagen ja auch nicht, wenn sie heute das Drehbuch haben, morgen zu oder ab. Und diese Sponsoren, da muss man auch öfters mal hingehen und sagen, wir haben ein ganz tolles Projekt. Also da braucht man schon eine gewisse Phase, aber wir haben schon gemerkt, dass dieses Drehbuch viele überzeugt hat. Also das merkt man dann schon, ob das so überzeugt und ob die Leute sagen, ja, das wollen wir unterstützen oder ob man halt immer wieder vor verschlossene Türen rennt. Das hatte ich auch schon. Also das kenne ich. Also das merkt man ziemlich schnell, ob so eine Geschichte zündet irgendwo. Ja.
Die Berlinale erweitert ja ihr Programm eigentlich ja fast jährlich, könnte man sagen. Und es gibt ein bisschen Kritik eben an dieser Perspektive-Geschichte, weil es wird gesagt, dass also diese Kleinstaaterei irgendwie entsteht, wie man sie von kleinen Filmfestivals kennt, dass eben in die Perspektive dann Filme kommen, die es nicht ins Hauptprogramm, sage ich mal, geschafft haben. Aber trotzdem ist es natürlich toll, dass man das überhaupt ermöglicht. Aber findest du es schwierig, dass es so viele Unterscheidungen und kleine Subsektionen gibt?
Nö, also ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt schon auf sehr, sehr vielen Festivals und ich kenne die Berlinale auch gut, die habe ich ja schon oft besucht als Teilnehmer, also als Gast sozusagen bisher und jetzt das erste Mal als Teilnehmer. Und ich bin immer früher in Perspektive gegangen und ich fand es immer toll zu sehen, was junge Leute in Deutschland machen. Also von daher kann ich diese Kritik nicht ganz verstehen und vor allen Dingen ich meine, diese Perspektive ist ja eine Nachwuchssektion. Dass die jetzt natürlich nicht dem direkt entsprechen, was im Wettbewerb läuft, ist ja klar. Also das ist ja, also ich meine, es ist ja bewusst gesagt, wir machen hier nur Nachwuchsfilme und im Wettbewerb werden ja einfach etablierte Filmemacher eingeladen oder auch Debutanten, aber trotzdem ist das ja total, also quasi an alle gerichtet und das ist natürlich klar, dass eine Nachwuchssektion jetzt nicht dieselbe Qualität aufweisen, manchmal vielleicht schon, aber nicht sofort, also da muss man ein bisschen abstrahieren, finde ich, also das kann man nicht direkt vergleichen, also sonst könnte man ja auch sagen, im Panorama laufen die nicht im Wettbewerb laufen, also ja. Ne, also das kann man genauso sagen und im Panorama und im Forum laufen ja auch super interessante Filme, manchmal vielleicht auch was sperriger oder was bunter, als wie sie in den Wettbewerb passen irgendwie, aber trotzdem die ihr Publikum finden können. Und ich finde halt, das ist ja eine super Börse, gerade für junge, für Produzenten oder auch Redakteure, die Nachwuchs suchen. Wo sollen die denn die Filme mal alle sehen, wenn nicht da mal in so einer Reihe? Also das ist ja, also für uns ist das ja ideal und ich glaube auch, also ich habe es als Zuschauer auch immer sehr gemocht, diese Reihe, weil man da einfach sieht, was der Nachwuchs so macht. Das sieht man nicht unbedingt im Wettbewerb, also. Ja.
Durchaus, genau. Wie schwierig erweist es sich denn, einen Verleih zu finden für Kinos auch? Ihr habt ja geplant, das eventuell, also für Miriam, zusammen mit einem anderen Kurzfilm gekoppelt.
Ja, das ist genau die Krux bei der Sache, die Länge. Ich schätze mal, wenn der 90 wäre, wäre das einfacher. Da warten wir jetzt gerade noch auf Feedback, da haben wir noch nichts gehört. Das ist sehr schwer. Also, und wenn es klappt, dann werden es auch nur ein paar Kopien sein, was aber dann schon toll wäre, einfach überhaupt ins Kino zu kommen. Aber die Länge ist echt schwierig und da müssen wir jetzt mal abwarten. Es ist ja gerade auch nicht die Hochzeit. und da müssen wir jetzt mal also ich glaube, die Länge ist jetzt entscheidend. Es hängt natürlich, der Film ist jetzt auch hat, denke ich mal, schon Potenzial. Sicherlich, der ist jetzt kein Wohlfühl-Kino und oder kein Good Feel-Movie oder wie diese ganzen Bezeichnungen heißen, aber ich denke mal schon, dass der Zuschauer erreichen kann, ich weiß es eigentlich, also jetzt auch durch die Berlinale, weil wir auch positive Resonanz bekommen haben. Man muss halt gucken, ob sich ein Verleiher darauf einlässt, auf das Risiko, so einen kurzen Film rauszubringen mit einem anderen zusammen, weil das ist, glaube ich, schon ein Risiko und da müssen wir jetzt mal schauen.
Aber vielleicht kann er so auch ein kleiner neuer Kinotrend gesetzt werden, wenn das vor allen Dingen in diese Richtung geht. Ja,
das wäre durchaus schön, weil manchmal sind, also wenn man zwei gute Filme sieht, ist besser als einen langen schlechten, ne? also vielleicht, ja, also ich finde eh, dass es gibt so viele auch halb 30-minütige Filme oder so, die, wenn man die zusammenkoppelt mit zwei anderen, würde ich auch ins Kino für gehen, wenn die gut sind, ne? Also warum nicht?
Mhm. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Ich habe gelesen, dass ihr müsst jetzt also an Diplomfilmen arbeiten. Du hast einen 90-Minüter geplant, da stimmt also dann auch die Zeit und mit demselben Team. Kann man da schon etwas drüber sagen?
Nee. das ist alles in einem äußerst frühen Stadium. Ich werde jetzt gerade diesen Monat mit meiner Autorin mich zurückziehen und wir werden diverse Ideen, die wir haben, wo aber noch nichts genau entschieden ist, bedenken und dann was zu einer Entscheidung kommen und auch so ein Exposé schreiben. Aber das ist momentan noch nicht, da ist jetzt nichts spruchreif, da gibt es keine Logline, weil wir da gerade noch aus dem Vollen schöpfen und uns noch nicht entschieden haben für eine ganz konkrete Geschichte.
Mhm. Aber sie hat ja gesagt, dass es wieder eine Art Drama sein soll, wo es auf jeden Fall um existenzielle Fragen gehen soll.
Ja, das sind auf jeden Fall Dinge, die uns einfach interessieren. Also wo wir beide, auch wo unsere Interessen sich auch sehr gut überschneiden, sage ich mal. Und ich sage mal so von der Richtung, wie es für mich ist, in diese Richtung wird sicherlich weitergehen. Also wir werden jetzt nicht ganz umschlagen und was ganz anderes machen, aber mal schauen.
Gut, dann wünsche ich ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.